Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM, heute mit Gerold Käfer. Herr Käfer, ich grüße Sie. Wir sprechen über unser aller Mutti, die Kanzlerin, die aus der Kälte kam. Herr Käfer, ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich erstens mal dieses Buch zugeschickt bekommen habe. Ich habe noch nie mit jemandem, der eine Biografie geschrieben hat, über Angela Merkel darüber gesprochen. Eine Frau, die mich selbst sehr beschäftigt hat, lange Zeit, die sehr viele Emotionen in mir hervorgerufen hat. Die wenigsten davon waren freudiger Art und die dieses ganze Land und unsere Gesellschaft durch ihr Tun in der aktuellen Gegenwart, in den letzten Jahren, aber auch noch viele Jahre, die noch kommen werden, wahrscheinlich sehr beeinflussen wird. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich da mit Ihnen heute mal drüber sprechen kann. Und ich habe auch viele, viele Fragen dazu. Ich möchte Sie ganz kurz mal vorstellen noch. Sie kommen ja ebenfalls, wie ich, aus Stuttgart, sind gebürtiger Stuttgarter, haben ihr Abitur auch in Stuttgart gemacht und sind seit 1993 Diplom-Ingenieur. Seit 25 Jahren sind Sie mit Ihrem eigenen Unternehmen beratender Ingenieur in der Industrie und das sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und in den Niederlanden. Unter anderem arbeiten Sie für Bosch, IBM, Siemens und einen der weltweit größten Autozulieferer ZF, der ja jetzt gerade eben erst wieder in den Schlagzeilen ist, weil er leider sich auch, ja, wenn man so möchte, gesund schrumpfen möchte und das
deindustrialisiert.
Richtig, genau. Sie haben in diesem Jahr eine Biografie über Angela Merkel verfasst. Das ist genau diese hier. Sehr, sehr interessantes Werk. Und da möchte ich auch gleich schon mal zu meiner ersten Frage kommen. Was hat einen Ingenieur dazu bewogen, zu unser aller Kanzlerin Mutti Angela Merkel eine durchaus kritische Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zu schreiben?
Ja, nun, das Projekt Biografie läuft im engeren Sinne seit 3 Jahren. Also Projekte kommen auf einen zu. Das Ganze ist gestartet vor genau 5 Jahren. Da saß ich mit meiner Lektorin am Lago Maggiore und haben uns über ein fiktionales Projekt unterhalten. Und da starteten dann die ersten Recherchen in Sachen Merkel. Da kam dann die eine oder andere Überraschung. Schon im Herbst 2019 war schon eine interessante Geschichte. Ich habe herausgefunden, dass ihr Großvater da auf dem Hauptquartier der sowjetischen Militäradministration in Berlin-Karlshorst verstorben ist. Und trotz vieler Recherchen findet man in keiner Biografie dieses Faktum. Und so ist es mit vielen Lebensumständen, Äußerungen, Handlungen von Merkel, dass die bisherigen Biografien sehr lückenhaft sind. Und dann habe ich mich zu dieser Aufklärungsarbeit gemeinsam mit dem Team von Autoren entschlossen, bin der Herausgeber. Das Buch ist jetzt zum Geburtstag, zum 70. Geburtstag von Angela Merkel erschienen, also genau rechtzeitig. Im November wird dann ihre Autobiografie erscheinen unter dem recht sarkastisch gewählten Titel Freiheit. Die Dame, die also 82 oder 84 Millionen Bundesbürger weggesperrt hat, die im Zusammenhang mit diesen, wie sich herausstellte, reichlich unnötigen Maßnahmen Zehntausende Existenzen vernichtet hat, die tituliert ihre Memoiren mit Freiheit. Ich denke, da war es einfach an der Zeit, gegenzuhalten und als Ingenieur will ich in Sachen auf den Grund gehen. Und wir haben, denke ich, einige Dinge zutage gefördert, die dieses Buch absolut lesenswert machen. Mhm. Und es wird in diesem Gesamtzustand dieses Landes und des westlichen Teils dieses Kontinents wird es erst eine Gesundung geben, wenn die Ära Merkel aufgeklärt ist. Und da sind wir ziemlich weit vorne.
Das ist sehr gut. Und da möchte ich auch an die Zuschauer dieses Interviews jetzt mal den Wunsch richten. Schreibt doch mal eure ganz eigene kleine Merkel-Geschichte in die Kommentare rein, weil das ist eine sehr polarisierende Person, von den einen mütterlich als Mutti bezeichnet, obwohl sie das in keinster Weise ist, denn sie hat noch nicht einmal Kinder gezeugt selbst, und von den anderen, die auf jeden Fall weniger schön sind. Was ist eure eigene Emotion, wenn ihr an die
Zeit, an die 16 Jahre Angela Merkel zurückdenkt, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Sie hatten es ja schon vorher gesagt, Herr Käfer, es gibt zur familiären Herkunft und zu den Hintergründen von Angela Merkel nur sehr wenig. Und sie ist da selbst auch nie offen gewesen darüber. Sie spricht nicht darüber. Es gibt recht haarsträubende Theorien über sie, die immer verbreitet wurden. Theorien, da ist es natürlich, die verbreiten sich wie eine Lauffeuer und da ist es auch ein bisschen wie Flaschenpost. Die wird jedes Mal, beim Weitererzählen ändert sich ein bisschen etwas. In ihrem Buch schreiben sie ja auch, dass bis heute Akten unter Verschluss sind oder zurückgehalten werden. Was wissen Sie, beziehungsweise was haben Sie dahingehend in Erfahrung bringen können? Warum sind und warum wird darum so ein Geheimnis gemacht?
Also vielleicht beginne ich mit den Dingen, die ich nicht habe in Erfahrung bringen. Mhm. Und die sind letzten Endes diese Vorhaltungen, Merkel sei jüdischer Abstammung.
Richtig.
Merkel sei die Tochter von Erich Honecker.
Genau.
Merkel sei die Tochter von oder Enkelin von Adolf Hitler. Merkel sei die I.M. Erika. Also an diesen ganzen Thesen ist nichts dran. Zumindest konnten wir dafür überhaupt keinen Beleg finden. Wenn jemand anders Belege finden, dann kann er die gerne präsentieren. Aber bis dahin bitte ich einfach im Sinne einer so seriösen Aufklärung des Falls Merkels, ja, um Zurückhaltung bei solchen Spekulationen, die, man kann es eigentlich fast vermuten, dass die von der Gegenseite kommen. Also das ist letzten Endes überhaupt nicht produktiv, sondern als Ingenieur will ich mich auf Fakten abstützen. Und in Sachen Merkel-Akte, Stasi-Akte ist halt der gegenwärtige Stand, dass es da eine sogenannte Opferakte gibt. Das heißt, die Merkel ist offenbar nicht als IM unterwegs gewesen. Sie zitiert oder
lässt. Können Sie das kurz erklären, was das bedeutet?
IM ist ein informeller Mitarbeiter der Staatssicherheit der DDR. Das heißt, da wird in der Regel eine Verpflichtungserklärung unterschrieben und es werden dann Treffen veranstaltet mit Führungsoffizieren. Und so eine Zusammenarbeit kann über Monat gehen, teilweise auch über Jahre oder Jahrzehnte. Teilweise wechseln dann auch die Seite. Beispielsweise ein mittelbar Bekannter von ihr, der Robert Havemann, der hat als Einflussagent angefangen und später wurde selber bespitzelt. Also solche Wechsel gibt es auch. Mhm. Ein sehr interessanter Fall. Merkel selbst kann man diese Geschichte nicht nachweisen. Es sind allerdings sehr viele Ungereimtheiten da. Merkel wird, wie aus ihrer Akte zitiert wird, vorgeworfen, dass sie politisch-ideologische Diversion betrieben hat. Das heißt, im Prinzip ein Abweichler. Das wäre wahrscheinlich heute sowas wie der Reichsbürger. Das heißt, der kann dann vom Staat kriminalisiert werden. Und trotz dieser Beurteilung, die 1984 erfolgt ist, fährt sie 1986 auf Westreise als ledige junge Frau. Und das ist schon ein durchaus ungewöhnlicher Vorgang. Diese Westreise ist auch sehr interessant insofern, als sie dann gleich beim Professor in Karlsruhe Halt macht. Der eigentliche Anlass ist die Hochzeit von einer Cousine in Hamburg. Merkel ist ja in Hamburg geboren. Mhm. Sie fährt dann nach Karlsruhe und sie besucht dann noch einen Kollegen in Konstanz, dessen Identität bis heute nicht geklärt ist. Mhm. Es gibt momentan eine Klage von dem Berliner Politikaktivisten Marcel Lute. Und da geht es um Akten, die beim Bundesarchiv sind, die von der Stasi-Unterlagenbehörde vor 2 oder 3 Jahren zum Bundesarchiv gewandert sind. Das ist die sogenannte Opferakte. Und bisher wird die nicht rausgerückt. Sie wird auch nicht rausgerückt an den Richter, an dem Verwaltungsgericht, der diesen Fall beurteilen soll.
Aha, wie kann so etwas sein? Also es wird einfach verweigert, die Akten überhaupt rauszugeben.
Es ist so, es gab schon die Regelung, dass eine Opferakte nicht für alle einsehbar ist, sondern mal primär für das Opfer. Und das Opfer muss diese Akte freigeben. So ist eigentlich die bisherige Regelung. Und dagegen kämpft der Marcel Lute gegenwärtig an. Das ist nur der aktuellste Stand.
Mhm. Interessant.
In Sachen der Akte von Merkel, in Sachen anderer Akten und anderer Vorgänge habe ich ja bereits erwähnt, die vermutliche Tätigkeit ihres Großvaters für die Sowjetunion. Er starb dort am 3. Februar 1959 auf dem Gelände der sowjetischen Militäradministration in Berlin-Karlshorst. Dieser Vorgang ist nirgendwo erwähnt. Die Vita des Vaters endet 1945 offiziell, wo er als Schutzpolizist im Range eines Hauptwachtmeisters das Kriegsende erlebt hat in Berlin. Und dann stirbt er 1959. Was er dazwischen getan hat, wird nirgendwo erwähnt. Mhm. Und 1959, wie gesagt, stirbt er dann auf dem Gebiet der Sowjets. Das heißt, es ist naheliegend zu vermuten, dass er für die Sowjets unterwegs war. Und das könnte auch vielleicht eine Erklärung sein auf das sehr, sehr merkwürdige Verhalten in Richtung Putin.
Also Sie meinen ein wohlwollendes Verhalten ihm gegenüber, weil es war ja doch schon immer ein respektvolles Miteinander.
Also zumindest mal ein ambivalentes Verhalten. Ja. Also ich meine, da gibt es die Blumensträuße und dann gibt es wieder den Bluthund und diese Geschichten werden dann durch die Mangel der Medien gezogen. Da gibt es ja beide Aspekte. Fakt ist, dass Merkel jetzt behauptet, sie hätte Putin schon 2008 durchschaut. Sie baut aber die Energieversorgung immer einseitiger auf russisches Gas aus bis zu ihrem Amtsende. Und also mir kommt der Gedanke, da hat jemand eine Lunte gelegt, mit der man, wenn man sie anzündet, die deutsche Industrie ausknipsen kann. Und in dieser Lage sind wir jetzt.
Man kann sie ausknipsen, wenn die deutsche Industrie sich dazu entscheidet, oder die deutsche Regierung besser gesagt, sich als Industrienation, dessen Wohlstand auf Schwerindustrie liegt, von günstiger Energie abzuschneiden. Das mussten sie nicht, die Ungarn haben es auch nicht gemacht, die Serben haben es auch nicht gemacht, aber wir haben uns entschieden, uns davon zu trennen, oder es wurde für uns entschieden, wie auch immer man es nachher nennen möchte. Kommen wir aber nochmal zurück zu Angela Merkel. Was ich mich immer gefragt habe, ist eine ehemalige Pfarrerstochter, FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda. Wie konnte es so einer Frau gelingen, so einen Raketenstart in der Politik hinzulegen? Sie war ja 1991 schon Ministerin.
Richtig.
Normalerweise in der Politik, wenn die Karriere sehr schnell nach oben geht, dann hat man mächtige Förderer.
Ja,
ist das bei ihr auch so?
Das kann ich bestätigen. Zunächst mal muss man aber sagen, sie hatte natürlich schon sehr gute Voraussetzungen. Ihr damaliges Auftreten war jetzt nicht immer vorteilhaft. Aber sie hat aller Wahrscheinlichkeit nach ein fotografisches Gedächtnis. Mhm. Also darüber wird berichtet, dass sie sich über Jahre hinweg Situationen auf das Wetter, auf das Kleidung hin merken kann, bis ins kleinste Detail. Das heißt, sie hat schon eine sehr, sehr gute Gedächtnisleistung. Sie hat auch im Grunde eine gute Rhetorik. Die Rhetorik ist langweilig, einschläfernd, aber rhetorisch zur Strecke gebracht haben Merkel sehr wenige, auch die tolle AfD nicht. Mhm. Das heißt, sie kann schon verdammt gut parieren. Dann konnte sie 1989, wo letztens West und Ost zusammenkamen, konnte sie halt sowohl Russisch als auch Englisch. Mhm. Sie hat schon in Berlin der 80er Jahre mit amerikanischen Touristen zu Mittag gegessen. Und das war natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und das war halt sehr, sehr wichtig. Es gibt dann Diskussionen darüber, wie gut sie diese Sprachen beherrscht und wie gut sie sie ausspricht. Und da wird sie niedergemacht. Fakt ist, sie hat beide Sprachen, kann sie, und einigermaßen gut. Zumindest so gut, dass sie sehr viel übertrumpft hat in dem Thema, weil von Westdeutschland konnte ganz sicher niemand Russisch. Mhm. Und das hat ihr schon Alleinstellungsmerkmal beigebracht. Es gab ja zusätzlich diesen Hintergrund als Pfarrerstochter, sprich in irgendeiner Weise verlässlich. Dann noch Wissenschaftlerin, rational, dann noch Ostdeutsche, das passt natürlich dem Herrn Kohl gut ins Konzept, wenn wir mal bei den Förderern sind. Und Helmut Kohl scheint dieses Mädchen mehr oder weniger gefressen zu haben oder hat sich, das war für die sein Mädchen. Er erstellt sie im Herbst 1991 bereits George Bush dem Älteren vor, sowohl und auch Ronald Reagan. Das heißt, diese Dame aus der Uckermark ist dann innerhalb von 12 Monaten vorstellig im Weißen Haus und bei Ronald Reagan. Das heißt, die kennt die westliche Politikerseite mehr oder weniger persönlich schon mit 36 Jahren.
Ja, was mir, wenn ich mir da etwas rauspicke von ihrem Verhalten, was ich als sehr effektiv empfinde und wo man wirklich was lernen kann, ist, dass Helmut Kohl ist ja oft ein aufbrausender Typ gewesen, hat gerne dann auch mal um sich herumgeschlagen, wenn ihm ein Journalist irgendwie quasi da blöd kam, und dann hat er die runtergemacht. Und Angela Merkel, da denke ich immer daran, das Schiffchen vorbeisegeln lassen. Die hat es zu einer absoluten Stärke gemacht, wenn Konflikte aufkamen, vollkommen ohne Mimik, ohne Reaktion, einfach abgewartet, das Schiffchen vorbeisegeln lassen. Ja. Während andere Politiker, die sind darauf angesprungen und dann sind die in den Konflikt reingegangen, und bei ihr ist einfach keine Reaktion. Die hat einfach gesagt, Ende, das war's, und dann hat sie geschwiegen dazu.
Korrekt. Sie hat in ihrer Kommunikationsstrategie hat sie einen Gegenentwurf verwirklicht. Mhm. Also traditionell sind das die Alpha-Männchen, man denke an Kohl, man denke an Schröder, die dann letztendlich aufbrausen, sich auf die Schulter klopfen, gern die Zigarren rausstellen. Und diese Geschichte lagen ihr fern. Das hat sie nicht gemacht. Ich denke vielleicht auch nicht, weil zum einen ist ihr das vielleicht nicht gelegen. Zum anderen war das Teil von der Strategie, immer unauffällig bleiben. Was ihr auch geholfen hat, die ganze Verantwortung für alle Dinge, die sie ohne Zweifel verbrochen hat, von sich weg zu delegieren. Also ich bin letzten Endes unauffällig, ich bin die graue Maus, aber wenn dann eine Situation kommt, dann ist die graue Maus auf einmal eine sehr giftige Schlange und kann zubeißen. Mhm. Also im Ministerium in Bonn hatte sie den Kosenamen Angie die Schlange. Und im Rheinland verpasst man niemand so einen Kosenamen, der es nicht verdient hat. Das heißt, diese Hinterhältigkeit, das ist auch ein Teil ihrer Person. Sie ist immer dann aufgeblüht, wenn so ein kräftiges Alpha-Männchen ihr in die Parade fahren wollte. Weil dann hat sie gesagt, schön Junge, und ich kriege ich. Und im Grunde hat sie Gerhard Schröder in seinem Pöbelauftritt, was man emotional verstehen kann, weil er hat letzten Endes komplett gegen die Medienfront, fast die Wahl gewonnen. Da fehlten 1% zwischen CDU und SPD. Korrekt, ja. Das heißt, er hatte da einen Grund zu feiern. Aber er hat mit seinem Macho-Auftritt die letzte Vorlage gegeben für Merkels Kanzlerschaft. Weil er konnte sagen, bilden Sie das nicht ein. Aber 4 Wochen später war Merkel Kanzlerin. Und das gleiche Schema haben wir bei Donald Trump. Hier der polternde Mann und da die überlegte, zurückhaltende, aber weise Frau. Da ist Mutti. Am Ende des Tages regelt es Mutti und nicht Vati. Mhm. Und dieses Schema, das hat sie durchgezogen, und das war ein Geheimnis ihres Erfolges.
Mhm. Angela Merkel gilt ja gerade in konservativen Kreisen als die Person, welche die ehemals erzkonservative CDU, CSU Stück für Stück auch entkernt hat und immer weiter links gegangen ist. Wenn ich mich an Reden erinnere früher, die sie gegen Migration gehalten hat. Ja. Ganz klar, AfD-Jargon würde man heute dazu sagen.
Mehr als das.
Mehr als das, richtig. Und das ist ja so interessant, wie die Leute selber gehirngewaschen sind, dass sie denken, das wäre jetzt eine harte Rhetorik, die Angela Merkel damals geführt hat, gegen Migranten, gegen Migration. Wir wollen das nicht, wir können es nicht machen. Und irgendwann, so stelle ich mir das vor, legt es einen Schalter um oder legt man ihr einen Schalter um? Und sie spuckt ganz neue Töne, die es so vorher gar nicht gab. Fragen der Energiepolitik, Vergemeinschaftung von Schulden, Einwanderungspolitik, wie wir gerade schon besprochen haben. Ja. Man hat so den Eindruck, sie hat das durchgedrückt. Es gab nicht wirklich einen Aufschrei der inneren Parteimitglieder. Sie hatte ja doch sehr mächtige Männer um sich herum, Schäuble beispielsweise und weitere. Ja. Warum hat sich niemand so richtig getraut, da was zu sagen? Denk mal an Friedrich Merz, Roland Koch, Christian Wulff. Da gab es einen Wandel einer Partei, die die Grundwerte ihres Daseins, das christlich beispielsweise, ich weiß nicht, was davon noch heute irgendwie übrig ist, die eigentlich die Kernwerte, die die AfD heute hat, damals in Teilen schon hatte, deswegen sind ja so viele Alt-CDU, CSU-Leute auch zur Partei rübergegangen. Wie konnte eine Person so eine Transformation schaffen, ohne einen riesigen Aufschrei?
Also ich denke, da muss ich etwas weiter ausholen. Und zwar muss man wissen, dass der wahrscheinlich größte Förderer und Ziehvater von Angela Merkel nicht Helmut Kohl ist, sondern ihr leiblicher Vater Horst Kassner. Horst Kassner ging ja freiwillig 1954 in die DDR, wurde da mitten auf dem Lande, also in the middle of nowhere, auf Neudeutsch, Hilfspfarrer in einer sehr, sehr kargen Gegend. Wahrscheinlich eine sehr große Zumutung für seine Ehefrau. Mhm. Die Ehefrau kommt aus westpreußischem Großbürgertum, / Bildungsbürgertum, wurde dann vor dem Krieg nach Hamburg gebracht, weil ihr Vater, der in Danzig zeitweise Senator war, früh verstorben war, kam dann nach Danzig. Und die beiden sind dann nach dem Krieg 1954 nach Quitzow in der Prignitz, eine sehr karge Gegend. Dort hat ihr Vater dann ganz banalen, kargen Pfarrdienst verrichtet. Aber er wurde 3 Jahre später in der Kirche dann auch als Funktionär tätig. Und die evangelischen Kirchen der DDR haben in den 60er Jahren einen dramatischen Wandel vollzogen. Zunächst waren die antikommunistisch eingestellt, wurden auch verfolgt. Also es kam in den 50er Jahren schon mal vor, dass ein Pfarrer auf dem Weg von der einen Gemeinde in eine andere Gemeinde verloren ging. So was passierte in diesen Zeiten. Oder dass Studenten der jungen Gemeinde aus der Uni geschmissen wurden. Aber dann kam die Berliner Mauer und jetzt hatten wir die Situation, dass die DDR wollte, dass die evangelischen Kirchen sich an das Territorium der DDR angleichen. Mhm. Und das ging mit der Berlin-Brandenburgischen Kirche ging das nicht so einfach. Das war ja letztens eine evangelische Kirche, die sowohl Ost- als auch West-Berlin umfasste. Und da wollte die SED die Spaltung haben. Und das ging 1966 furchtbar schief. Da wurde eine Abstimmung dramatisch verloren aus Sicht der SED. Und in diesem Jahr kam dann ein Horst Kassner auf den Plan, gemeinsam mit einem Clemens de Maizière, dem Onkel von Thomas de Maizière und dem Vater von Lothar de Maizière, wurde die evangelische Kirche umgedreht und auf Systemlinie gebracht. Und das Motto dieser Wandlung war Kirche im Sozialismus. Und dieses Motto stammte nachweislich von Angela Merkels Vater. Und man kann an diesem Motto auch gleich mal festmachen, dass es die viel gelobte persönliche Integrität von Angela Merkel nie gegeben hat. Denn im Interview gleich 1991, wo noch keine Beate Baumann da ist, wo noch völlige Frische herrscht, behauptet Angela Merkel, ihr Vater hätte sich gegen diese Formel immer aufgelehnt. Mhm. Also er lehnt sich gegen sein eigenes Motto auf und das passt einfach nicht zusammen. Aber diese Unterwanderungsarbeit, die sich über ein halbes bis ein Jahrzehnt hinzog, 1976 gab es das große Treffen mit Erich Honecker und dem Bischof, da war das alles vollzogen, die Kirche war gleichgeschaltet. Diese Unterwanderungsarbeit könnte eine Blaupause gewesen sein für die Unterwanderungsarbeit, die Angela Merkel in der CDU betrieben hat. Und es gab durchaus Widerstände in der CDU, aber medial wurde Angela Merkel in dieser Zeit schon komplett gehätschelt von ihren langjährigen Freundinnen Friedrich Springer und Liz Mohn. Mhm. Also da wurde der Aufschrei, wurde sozusagen mit dem Lautstärkeregler runtergeregelt. Man hörte es nicht mehr. Genauso ging es Gertrud Höhler, die Merkel 2012 komplett durchschaut hatte, die Verhältnisse prophezeit hat, die wir heute haben. Medial runtergeregelt. Merkel ließ wohl, so wird berichtet, in allen Redaktionen anrufen. Wenn Herr Höhler irgendwelchen Rückenwind gibt, gibt es kein Interview mehr mit dem Kanzleramt. Mhm. So lief das mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Mhm. Sehr interessant. Ich denke beispielsweise damals an eigentlich den letzten wirklich großen populären Politiker in Deutschland, Herr von Gutenberg, der quasi unüblich zu seiner Zeit, eigentlich eher ein gelackter Typ, adeliger, halbes Kilo Gel in den Haaren, Maßanzüge, sah sehr oberschichtenmäßig aus. Heute würde man sagen, so ein Typ, der den würde man ablehnen. Aber damals war das genau das Gegenteil. Man fand den total toll. Der konnte sich sehr gut unterhalten. Das war so, der kam aus dem Adelsstand, wurde dann unglaublich populär. Wie sehen Sie das, dass der plötzlich zack und dann kam eben was raus, was ja heutzutage fast jede Woche neu rauskommt, dass Doktorarbeiten an den Doktorarbeiten rumgedoktert wurde. Das führt zu keinem Rücktritt mehr. Ich meine, Rücktritte gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber damals sehr populärer Typ, der hier hätte gefährlich werden können und dann musste er gehen.
Man muss sagen, der Höhepunkt der Popularität von Angela Merkel, der war halt 2013. Da hat sie in der Wahl 42% geholt. In den ersten Jahren sah das alles nicht so toll aus. Mhm. Also diese Umfrageinstitute, die sahen sie 2005 alle weit vor der SPD und die haben alle daneben. Schröder hat sie fast noch eingeholt. Merkel hat sich auch durch ihre Kriegstreiberei in Sachen Irakkrieg nicht sehr populär gemacht. Später behauptet sie ja, sie hätte nie einen Krieg unterstützt, auch nicht den Irakkrieg. Man kann es aber gerne nachvollziehen, es ist genau andersrum gewesen. Sie hat Krieg unterstützt, sie hat auch den Irakkrieg unterstützt. Sie hat auch 16 Jahre lang Truppen in Afghanistan belassen. Was der Sinn davon war, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir dafür 40.000 Hilfskräfte, die einfliegen. Zwischen 2012 und 2021 waren nach offiziellen Angaben 1200 Hilfskräfte für die Bundeswehr tätig. Also man kann über diese Hintergründe spekulieren. Gutenberg war vielleicht ein Nachfolger, den man aufbauen wollte. Und er wurde dann vielleicht zu schnell zu populär, weil er hatte eine sehr deutliche, eine sehr klare Sprache. Mhm. Das konnte er. Er war natürlich am Ende des Tages auch ein Luftikus, keine Frage. Aber er hat in diesen Zeiten Merkel das Wasser richtig abgegraben. Und am Ende war es Merkel vielleicht ganz recht, dass er aufgeflogen ist. Den letzten Schubs hat ja Annette Schavan dem Gutenberg gegeben. Und Annette Schavan und Angela Merkel sind über die Jahre so eng verbandelt, also schon fast intim verbandelt, dass dieser letzte Schubs von Schavan gegenüber Gutenberg mit Sicherheit nicht ohne Absprache erfolgt ist. Ja. Schavan ist ja dann, wenn jetzt wohl Karma, Schicksal oder Vorsehung, ist ja dann über den gleichen Vorgang gestolpert. Und die Trennung von Schavan als Ministerin, das sehen schon viele als ein sehr, sehr schmerzlicher Eingriff, Einschnitt in Angela Merkels Kanzlerschaft, persönlicher Natur. Und noch 2022 sah man die beiden gemeinsam auf Urlaub in Florenz. Man kann sich den Rest möglicherweise mit gutem Grund denken.
Kommen wir mal zum Thema Finanz- und Euro-Krise. Merkels Handeln und Agieren wurde ja immer von ihr auch als alternativlos beschrieben. Das ist auch schön, dieses Wort zu nutzen, weil das ist ein sehr mächtiges Wort. Denn es beschreibt, dass es gar keine Handlung per se gibt, sondern es ist alternativlos. Sie muss es so machen. Correct. Es gibt nur die Möglichkeit, dieses Handeln so zu sehen. Wie ist das Ganze zu bewerten? Denn wenn man sich das Ganze anschaut aus Sicht eines Kaufmanns, dass Deutschland für die Schulden anderer haftet und wir sind so stark aufgestellt gewesen, Wirtschaftsnation, unter ihr ging es ja eigentlich auch noch gut und dann kommt man, ich sag mal, auf so eine Idee. Man kann auch sagen, die Idee, um nochmal zurückzugreifen, von total gegen Migration zu sein, sich klar zu positionieren und dann zu sagen, es gibt keine andere Wahl, wir schaffen das und jetzt lassen wir einfach mal Millionen von Leute rein. Das ist jetzt in mehreren Hinsicht ein kompletter Wandel, den diese Frau vollzogen hat.
Vollkommen richtig.
Wie?
Also nun, es ist natürlich so, dass Angela Merkel zunächst mal auf der anderen Seite blinkt, wie die, wo sie hin will. Mhm. Also das ist ein Schema, das sich bei ihr durchzieht. Da werden erst mal Nebelkerzen geworfen. Wenn wir noch mal kurz zu Gutenberg kommen wollen, da hat der Gutenberg dann die Aussetzung, / Abschaffung der Wehrpflicht aufs Tablett gemacht. Mhm. Und Angela Merkel war so verärgert. Wie konnte er und wie sollte er? Und dann gab es einen scharfen Artikel vom Spiegel, der da schrieb, dass hier Gutenberg eigentlich super unterwegs ist und Merkel mehr oder weniger die Zeichen der Zeit nicht erkennt, etc. etc. Ein halbes Jahr später war das Thema durch. Blick ins Grundgesetz, wer trägt die Verantwortung für die Leitlinien der Politik? Die Kanzlerin, niemand sonst. Kleine Fußnote, die Dame, die den Spiegelartikel mitformuliert hat, Ulrike Demmer, war später ihre stellvertretende Regierungssprecherin. Das heißt, da fliegen also zwischen Medien und Politik die Bälle sehr zuverlässig hin und her. Und man verwirrt die Öffentlichkeit und will die Fronten nicht klar zeigen. Aber es ist natürlich sonnenklar, dass Merkel diese Fehlentscheidung zu verantworten hat. Sie hat die Fehlentscheidung genauso zur Verantwortung wie die Fehlentscheidung Euro-Thema. Da geht sie halt mit einer unglaublichen Langsamkeit vor. Das ist ihr, eine andere Masche, die sie drauf hat, einfach extrem langsam vorzugehen. Es gibt ja die Geschichte vom Frosch und heißes Wasser. Mhm. Wird es schnell heiß, springt er raus. Wird es langsam heiß, wird er gekocht. Und dieses Weichkochen der Öffentlichkeit, das hat sie unglaublich gut beherrscht. Und wir haben halt heute wirklich alles, was der gesunde finanzwirtschaftliche Menschenverstand angebietet, haben wir falsch gemacht. Wir sitzen seit 10 Jahren in der definitiven Euro-Falle. Ich habe vorher von Gesundung gesprochen. Wir kommen aus dieser Falle nie wieder raus, wenn wir diesen Euro nicht verlassen, weil es eine Missgeburt ist. Und es hat nie funktioniert. Griechenland hätte nie in diese Währungsunion hinein sollen und hätte spätestens 2010 herausgeworfen werden müssen. Das wäre das absolut Notwendige gewesen. Aber das hat man eigentlich durchgewunken. Selbst die Griechen haben ja von Austritt gestimmt. Aber was kümmert in dieser Form von Demokratie schon Volkes Stimme? Niemanden kümmert das. Die Griechen sind bis heute drin. 2018 hat man nochmal bilanziert, wo diese Rettungsaktion offiziell zu Ende war, dass Griechenland 2018 wesentlich schlechter dastand als auf dem Höhepunkt dieser Rettungsaktion. Jetzt hat man den Corona-Wiederaufbaufonds initiiert, mit dem man gegenwärtig Südeuropa füttert. Ich kann versprechen, in 1 oder 2 Jahren haben wir wieder diese Situation und wir werden wieder bluten. Und wenn man die ganze Belastung, den ganzen Belastungsreigen sieht, da Zuwanderung, da Deindustrialisierung, dort Euro. Ich frage mich, wie wir das friedlich lösen wollen.
Diese Frage stellen sich, glaube ich, einige Leute und ich weiß nicht, ob das friedlich zu lösen ist. Kommen wir mal zu einer weiteren Aussage von ihr, bei der sie sich dann am Ende wieder komplett selber widersprochen hat. Im September 2010 sagte Merkel im Bundestag,
es macht keinen Sinn, wenn wir auch im internationalen Wettbewerb stehen, ideologiegetrieben Energiepolitik zu machen, sondern es macht Sinn, eine rationale, vernünftige Energiepolitik zu machen mit einem klaren Ziel. Und dieses Ziel heißt für uns, wir wollen das Zeitalter der erneuerbaren Energien erreichen, aber so, dass Wirtschaft und Umwelt zusammenkommen und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist unser
Konzept. Merkel im Bundestag, ich zitiere, es macht keinen Sinn, wenn wir auch im internationalen Wettbewerb stehen, ideologiegetriebene Energiepolitik zu machen, sondern es macht Sinn, eine rationale, vernünftige Energiepolitik zu machen. Ein halbes Jahr später kam es zum Unglück in Fukushima und 3 Tage danach verkündete Merkel in einer 180-Grad-Wendung, Frau Baerbock würde sagen, in einer 360-Grad-Wendung, den Atomausstieg als wohlgemerkt einziges Land weltweit, denn selbst die Japaner, bei denen ja Fukushima passiert ist, wo man vielleicht noch am ehesten hätte verstehen können, ja, dass es Sinn macht, dass die es lassen in Zukunft, bauen jetzt gerade wieder kräftig neue Atomkraftwerke.
Vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt, weil Japan einsieht, dass wenn es Industrienation bleiben will, dass sie diese kernige Energie braucht. Mhm. Und wenn man letzten Endes dann noch sagt, wir wollen CO2 vermeiden nach Möglichkeit, ist halt Kernenergie eine sehr gute und kosteneffiziente Möglichkeit, das zu tun. Wir tun das Gegenteil. Die Motivation von Merkel damals war, ich würde sagen, die Vorbereitung einer Koalition mit den Grünen.
Um deswegen den Kompromiss einzugehen. Ich meine, ich denke jetzt mal ganz naiv, ja, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, das ist eigentlich der Schwur, den die alle leisten. Und ich kann nicht gleichzeitig die Energiesicherheit des Landes aufs Spiel setzen, in einem Land, das abhängig ist von Energie, genauso die Sanktionspolitik, das hat jetzt nichts mehr direkt mit ihr, also schon, aber die Entscheidungen der Ampelkoalition jetzt nicht mehr damit zu tun, aber Deutschland ist ja nicht Silicon Valley. Deutschland hat Schwerindustrie, braucht viel, viel Energie. Je günstiger die Energie, desto besser geht's uns. Ja. Jetzt haben wir teilweise die teuersten Energiekosten der, ja, Welt.
Korrekt.
Das heißt, es ist wie Öl und Wasser. Es verbindet sich nicht. Ich kann nicht, ja, gleichzeitig Industrienation bleiben und die teuersten Energiekosten der Welt haben.
Vollkommen richtig. Also ich denke, man muss ganz nüchtern einsehen, dass die Kuh, die über Jahrzehnte gemolken wurde, gegenwärtig geschlachtet wird. Das ist nicht nur ein Problem für Deutschland, das ist ein Problem für Europa. Und ich meine, niemand Besseres als diese Kuh jetzt vor uns zu Grabe zu tragen, als eine grün-rote Regierung. Mhm. Also da sind letzten Endes natürlich die, sagen wir mal, die Dilettanten am Werk, die sowas perfekt hinbekommen. Man braucht also da keinen Putin mehr, mit Sicherheit keinen Putin mehr. Da reicht schon ein Habeck, ein Scholz und eine Baerbock. Und wie das weitergehen soll, ich weiß es nicht. Klar ist, dass es von Merkel interne Äußerungen gab. Und da zitiert sie der ehemalige Chef von Energie de France, Henri Broglio, in einer Anhörung vom französischen Parlament, dass Merkel zu ihm, ich denke im Jahr 2012, am Rande der Hannover Messe gesagt hat, dass sie natürlich Physikerin ist und natürlich die Kernkraft auch für sicher hält, aber sie diesen Ausstieg jetzt wünscht, aus politischen Gründen heraus. Da ist klar der Nachweis, dass es keine Energierationalität mehr gibt bei Merkel, sondern es ist entweder Ideologie oder Machtpolitik oder eine Mischung aus beiden. Aber es ist natürlich ganz klar eine Anbiederung an die Grünen. Die Koalition mit den Grünen war ja letzten Endes für 2017 schon anvisiert, aber ihr war es ja nicht mehr vergönnt, dieses zu genießen. Aber es gibt ja auch diese Aussagen ihrer Weggefährten aus der DDR, dass sie Angela Merkel nie bei der CDU gesehen haben, sondern dass die immer ökosozialistisch drauf war. Und es gibt eigentlich keine andere Erklärung, als zu konstatieren, dass Merkel über 20 Jahre die CDU mehr oder weniger getunnelt hat, um hinten als erste grüne Bundeskanzlerin herauszukommen.
Richtig. Also wenn man sich das einfach nur an den Ergebnissen anschaut, ja, müsste man dazu kommen. Ja.
Ja, und am letzten Endes hat Merkel die ganzen halbgaren Projekte der Regierung Schröder-Fischer zu Ende gebracht. Also ich meine, sie hat das Thema Migration zu Ende gebracht, also was wir bis heute erleben, also aus einer Situation, wo 10.000 Migranten am Bahnhof in Budapest festhängen, ist eine Situation, wo wir jetzt wahrscheinlich mittlerweile 3,5 Millionen Leute aufgenommen haben. In diesem Jahr, habe ich hochgerechnet, werden es nochmal 540.000 mehr. Das heißt, so ein knappes Stuttgart mehr. Mhm. Das ist eine Situation, die ist jetzt im Westen nicht einmalig. Wir haben in Großbritannien ähnliche Spannungen, die sich jetzt auch auf der Straße entleeren. Ja. Wir haben in Großbritannien dann eine Reaktion der Regierung, die man nur als Einsetzen einer breit angelegten politischen Verfolgung bezeichnen kann. Denn die gehen jetzt tatsächlich her und leeren ihre Gefängnisse, dass Leute, die wirklich Nichtigkeiten begangen haben, für Monate oder Jahre im Gefängnis verschwinden. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben eine ähnliche Situation in Irland. Wir haben aber auch am anderen Ende der Welt diese Situation. Wir haben Rekordmigrantenzahlen in Australien. Wir haben ähnliches in Neuseeland, Kanada. Also man kann schon auf die Idee kommen, auch wenn man solche weltweiten Parolen wie Refugee Welcome oder Pandemie der Ungeimpften etc. hört, dass es da schon gewisse zentrale Hebelchen gibt, an denen da geschaltet wird.
Ich denke, auf diese Idee darf man kommen, wenn man sich dem gegenüber offen zeigt, definitiv. Merkel spricht im Interview mit Hugo Müller-Wock davon, dass, Zitat, die Bilanz der Zuwanderung in den letzten 50 oder 40 Jahren, wenn man die Sozialhilfe und alles hinzurechnet, negativ für Deutschland ausfällt. Zitat Ende. Im Zusammenhang mit der Visa-Affäre wirft sie Joschka Fischer 2006 vor, er habe, Zitat, offensichtlich vor dem massenhaften Visa-Missbrauch von Zwangsprostituierten, Schwarzarbeitern und Kriminellen die Augen verschlossen. Wäre heute eine ganz klare AfD-Hetzparole, würde man das, glaube ich,
so nennen. Absolut, Verschwörungstheorie.
Verschwörungstheorie und Hetzparole. Ja. Von der Kanzlerin hat damals keinen Menschen gestört. Cool. Dann kam 2015. Was glauben Sie, und ich denke, das ist eine der meistdiskutierten Fragen überhaupt, hat das Denken dieser Frau geändert? Und sie hat einfach gesagt, wir machen jetzt einen einmaligen Vorgang. Wir schmeißen alle unsere Prinzipien über Bord. Wir sagen uns einfach, wir schaffen das. Alle anderen können die Schnauze halten, um es mal so zu sagen. Und dann lassen wir Millionen unregistrierter Migranten, ohne zu prüfen, wer diese Menschen überhaupt sind, in unser Land und schauen, was passiert.
Also gut, muss sagen, es waren anfänglich immerhin 20%, die irgendwelche Papiere vorgezeigt haben. Mittlerweile sind es in der Größenordnung 50%. Aber es sind natürlich immer noch Hunderttausende, die ohne jegliche Papiere kommen.
So ist es.
Wie man das Thema Asylberechtigung bei diesen Menschen prüfen will, weiß ich nicht. Man verlässt sich wohl weitgehend auf Selbstauskunft. Wie man das Thema Familiennachzug prüfen und kontrollieren will, weiß ich nicht. Wir hatten letztes Jahr einen Rekordfamiliennachzug von jenseits 200.000 Leute. Diese ganze Geschichte ist natürlich vollkommen aus dem Ruder. Es ist ein Kontrollverlust, den sich kein Land auf Dauer leisten kann. Wir leisten uns den bald seit einem ganzen Jahrzehnt. Es gab ein sehr interessantes Interview, das einer der berühmt-berüchtigten Hauptstadtjournalisten 2010 mit Merkel geführt hat. Und da ging es darum, dass Deutschland, wie ganz Europa, ja wohl ein demografisches Problem habe. Das heißt, zu wenig Kinder, dadurch zu viele Alte, dann ökonomische Schieflage, Rentenversorgung etc. etc. Und der Herr Ulrich legt dann los, dass ja in Großbritannien die Pakistani und Inder zuziehen würden. In Deutschland seien es die Türken und in Frankreich seien es die Algerier und Marokkaner. Und das sei so schon in Ordnung. Und es liege halt an Deutschland, mit den Muslimen Frieden zu schließen. Es wurden dann für Deutschland keine Türken. Da haben wir schon relativ viele da. Wir haben auch hervorragende Türken da. Mhm. Einer von denen hat mir nämlich präzise das Haar geschnitten gestern. Und ist alles soweit in Ordnung. Aber es kamen dann die Syrer, die Afghanen. Man sieht aber, dass dieses Thema Migration nicht so ein Überraschungseffekt am 4. September 2015 war, sondern dass es da eine Vorlaufplanung gab. Es bildet sich 2008 der sogenannte Rat für Migration der deutschen Stiftungen. Da sind die üblichen Verdächtigen drin, allen voran natürlich Bertelsmann. Ich nenne es ja in der Biografie das Kanzleramt von Gütersloh. Da kommt die Robert-Bosch-Stiftung dazu, da kommt Mercator-Stiftung, wie sie alle heißen. Das sind dann Stiftungen mit milliardenschweren Konzernen im Hintergrund, die sich dann als Ausdruck der Bürgergesellschaft darbieten. Und die Bürgergesellschaft will dann eine Willkommenskultur haben. Diese Dinge wurden vorbereitet. Man sieht auch, dass das Jahr 2014 schon ein Rekordjahr an Asylanträgen war. Das heißt, es hat sich langsam aufgebaut. Wenn man etwas machen hätte wollen, hätte man das können. Ich erinnere mich lebhaft, das ist eine schöne Geschichte, an eine Erdkundestunde in der 6. oder 7. Klasse am Gymnasium Weinstadt, 20 Kilometer von hier. Wir hatten einen Erdkundelehrer, der hieß Gommel, war durchaus nicht rechts, sondern traditionell wie viele Lehrer in den 70er Jahren eher links eingestellt. Und es ging dann auch um das Thema Dritte Welt. Und wir mit unseren 12 Jahren haben dann gesagt, ja, holen wir doch die da alle her. Dann geht es denen hier gut. Dann müssen die nicht mehr hungern. Und hat dann ganz klar gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, die herzuholen. Das ist nicht finanzierbar. Es macht keinen Sinn. Wir können, wenn überhaupt, vor Ort helfen. Aber wenn wir hier einige herholen, können wir denen dort überhaupt nicht mehr helfen. Und auf Basis der Naivität von 12-Jährigen betreibt dieses Land tatsächlich seit 8 Jahren Migrationspolitik. Und das ist wirklich bitter.
Das ist nicht nur bitter, sondern es zerstört auch die Leben vieler Menschen, die die Früchte dieser Situation tragen. Und ich darf dabei auch noch an Peter Scholl-Latour erinnern. Heutzutage wäre der wahrscheinlich auch ein Extremrechter. Damals einer der gefragtesten Denker in unserem Land, der selbst ja mal sagte, wir helfen nicht etwa halb Kalkutta, indem wir sie aufnehmen, sondern wir werden selbst zu Kalkutta. Meine letzte Frage, Herr Käfer. Jetzt haben wir sehr viele Fehlentscheidungen besprochen, die massivste Auswirkungen auf die Bevölkerung und auf das Land haben, wirtschaftlich als auch gesellschaftlich.
Richtig.
Und trotzdem würde ich behaupten, hat es Angela Merkel geschafft, erstens mal lange, sehr lange, 16 Jahre an der Macht zu bleiben und aber auch in den Köpfen vieler Leute so einen romantischen Platz einzunehmen. Unser aller Mutti, die hat uns das so gut gemacht und da wird so viel ignoriert. Die ganzen Fehlentscheidungen. Wie hat sie das geschafft?
Also zunächst muss man wissen, zur Kenntnis nehmen, dass es eine faktische Gleichschaltung der Medien gegeben hat. Merkel hat seit über 20 Jahren Liz Mohn und Friedrich Springer auf ihrer Seite. Und wenn die beiden Damen was durchsetzen wollen politisch, dann können die das. Die mediale Macht haben die dazu. Und dann gab es eine Aussage von ihrem Freund, das ist ein bekannter Schauspieler, auch bekannter von Volker Schlöndorff, der Herr Mattes heißt der, Vorname entfällt mir jetzt gerade. Auf jeden Fall hat er den Satz geprägt, das Entscheidende ist doch, Merkel ist ein guter Mensch. Und das ist vielleicht wirklich das Entscheidende. Merkel wird als guter Mensch wahrgenommen in einem Land mit böser Geschichte, einem Land, das sich durch diese Migration wohl beweisen will, was für schlechte Menschen sie sind, indem sie friedliebende, verträgliche, produktive Leute ins Land holt.
Absolut.
Merkel schafft es, diesen Leuten wie diesem Jürgen Mattes ein Zauberspieglein hinzuhalten, in dem sie sich widerspiegeln können. Naja, ist eigentlich viel Schlechtes in unserer Geschichte, aber im Grunde bin ich doch ein guter Mensch. Und jetzt geht es mir wieder gut. Und das hängt irgendwie mit Merkel zusammen.
Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Erklärung. Liebe Zuschauer, ich möchte hier auch meinen Dank aussprechen an Sie, Herr Käfer. Ich kann das allen Leuten nur mitgeben. Auch unten in der Videobeschreibung findet ihr den Zugang. Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam, Biografie einer Unbekannten. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne.